Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir sind heute in einer ganz normalen Sendung, ihr seid das schon fast nicht mehr gewohnt von uns, nach den vielen Specials im Dezember. Wir besprechen heute das neue Album The Human Fear der schottischen Band Franz Ferdinand, ich muss mir das mal angewöhnen, bekannt für ihren Indie-Rock mit Einflüssen aus New Wave und Britpop. Außerdem widmen wir uns noch etwas ganz anderem, nämlich Talitakum von Avalanche Kato, einer transnationalen Band, die westafrikanische Folk-Tradition mit Avantgarde-Punk aus Belgien verbindet. Zum Abschluss, nach unserem Open Mic, verkosten wir das Oettinger Hefeweißbier, ein naturtrübes Weißbier aus Deutschland, wie sich wahrscheinlich jeder gedacht hat. Aber jetzt erstmal zu meinem liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Normale Sendung, das heißt, wir starten mit unserem ersten Album. Und das ist auch das erste Album, was wir in diesem Jahr bewerten. Und wir starten mit Franz Ferdinand und wir starten mit The Human Fear. Ja, was ist Franz Ferdinand? Das ist eine schottische Indie-Rockband aus Glasgow, wurde 2001 gegründet und hast du ja gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus Britpop, Postpunk und New Wave. Bekannteste Songs sind sicherlich Take Me Out und A Darts of Pleasure. Sie haben mehrere erfolgreiche Alben veröffentlicht, darunter ihr Debütalbum mit dem Namen Franz Ferdinand aus dem Jahr 2004, das den Mercury Prize gewann. Außerdem wurden sie mit mehreren Brit Award und Grammy Nominierungen bedacht. Nun, dieses Album hier, The Human Fear, ist das erste Album seit 2018 und es ist das erste Album mit der neuen Schlagzeugerin Audrey Tate. Mark Ralph hat das Ganze produziert und der Titel des Albums bezieht sich auf das zentrale Thema dieses Albums, also jedenfalls was das Lyrische angeht, nämlich auf die Angst und die Suche nach dem Nervenkitzel. Alex Karpernos, der Sänger dieser Band, beschreibt es als eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Arten von Angst, wie zum Beispiel die Angst vor sozialer Isolation oder die Angst vor Beziehung. So, ja, Jenny, was meinst du?
Erstmal habe ich mich gefreut, denn das klingt ganz schön so wie früher, muss man ehrlich sagen. Ich mochte Franz Ferdinand immer gerne. Es hat so den gleichen Schwung und die gleiche Spritzigkeit. Es ist vielleicht ein bisschen weniger rockig-punkig, dafür ein bisschen poppiger, aber gefiel mir eigentlich ganz gut. Ein bisschen gefehlt hat mir die Tiefe, muss ich ehrlich sagen. Also auch so ein, also es bleibt halt eher locker, beinahe oberflächlich, aber das ist an den meisten Stellen in Ordnung, passt auch irgendwie zu dieser locker luftigen Art. Wenn man allerdings über Ängste schreibt, weiß ich nicht, hätte man vielleicht hier und da auch ein bisschen mutiger sein können, was die Songtexte und vielleicht auch die Musik angeht. Aber gut, muss man nicht. Du hattest schon den Produzenten angesprochen, Mark Ralph, finde ich, hat einen sehr guten Job gemacht. Es ist alles irgendwie recht, wie sagt man so schön, tight. Ja. Es ist alles sehr, was ist denn das deutsche Wort, weiß ich, so knackig irgendwie. Mhm. Es passt, man hört alles hervorragend und das macht schon Spaß zu hören, auf jeden Fall. Ja, also mir hat das Album super gefallen, es ist lebhaft. Nur so ein bisschen mehr emotionale Ehrlichkeit oder ein bisschen mehr Tiefgang hätte es haben können für mich. So habe ich Franz Ferdinand eigentlich früher mal in Erinnerung gehabt, aber nun, ist so. Und gerade wenn man ein neues Bandmitglied mit einarbeitet, erstmal zu den sicheren Sachen zurückzukehren, warum nicht? Kann man ja machen.
Ja. Ja, ich fühlte mich immer mal wieder an die guten alten Beatles erinnert, hin und wieder. Und ich finde, dieses Album hat Groove, wenn es ums Musikalische geht. Und es ist sehr leichtfüßig, um nicht zu sagen feinfüßig, um mal ein Wort zu nutzen, was wir normalerweise in einem anderen Segment sehr gerne nutzen. Was natürlich nicht ganz zu den Themen passt, die sie hier so abarbeiten. Denn es geht ja nun mal häufig um Ängste und es geht natürlich auch ein bisschen ums Älterwerden. In The Doctor zum Beispiel geht es um einen Krankenhauspatienten, der sich weigert, nach Hause zu gehen, weil er der Meinung ist, ich habe hier Krankenschwestern, mit denen ich reden kann und ich habe ein Thermometer, was ich halten kann. Bar Lonely malt eine Szenerie in einer traurigen, ja, Stammkneipe, wo jeder allein ist, genau wie du, singen sie. Und das passt dann nicht zu diesem locker flockigen irgendwie. Das macht mich irgendwie so ein bisschen, das verwirrt mich. Naja, wie auch immer. Was man auf jeden Fall hört, ist, dass Franz Ferdinand älter geworden sind. Und trotz aller Ängste und all dem Ganzen und luftig hin oder her oder wie auch immer, ich finde, das ist natürlich ziemlich auf Nummer sicher gemacht, das Ganze. viele hübsche Melodien, aber wenige große Hits, habe ich so das Gefühl. Mir kam es jedenfalls so vor, ich habe nichts, was mir so hängen geblieben ist, außer ein Song, komme ich gleich drauf. Also es gibt eigentlich nicht viel, was einen aufhorchen lässt. Lediglich zwei Songs finde ich ein bisschen, naja, wo man zumindest mal ein bisschen hellhörig wird. Zum einen ist es The Birds, da kommt die Band so ein bisschen aus sich raus. Und das andere ist Black Eyelashes. Das ist wirklich mal, das ist hübsch. Weil das ist anders, da kommt eine andere Melodie rein, da kommt ein anderer, ja, so eine andere Geschichte mit rein, die passt eigentlich, der Song passt eigentlich überhaupt gar nicht zum Rest des Albums. Und da, der ist auch gut, den finde ich richtig gut. Das ist auch der Song, wo ich wirklich gedacht habe, oh wow. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie ein bisschen mutiger in diese Richtung gegangen wären oder vielleicht auch in andere Richtungen. Was sie aber gemacht haben, sie haben das gemacht, was sie mehr oder weniger immer machen, in ein bisschen gesetzter. Weil dieser Song hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Weil immer dann, wenn die so ihre Komfortzone verlassen haben, dann finde ich jedenfalls, wird es spannend. Vielleicht sollten sie diesen Weg auf dem nächsten Album weiterverfolgen. Denn leider passiert das nur zweimal auf diesem Album so wirklich. Ansonsten machen Franz Ferdinand halt Franz Ferdinand Sachen. Das ist okay. Das ist mitnichten schlecht, auf gar keinen Fall. Aber das ist halt alles auch ein bisschen langweilig, finde ich. Und sie bringen mittlerweile alle 5 Jahre mal ein Album raus und das ist auch okay. Und dann wiederum denke ich mir, naja, was erwarten wir eigentlich von ihnen? Ne? Sie sind halt, was sie sind und das ist eine Band aus den Nullerjahren, da waren sie jung. Heute sind sie naturgemäß nicht mehr jung. Das hört man dann eben auch und das ist dann ja auch normal und auch okay. So, ich finde die Produktion super, weil sie eben so offen und luftig ist, auch wenn sie nicht zum Thema passt, aber trotzdem ist es toll gemacht. Ja, mich lässt dieses Album so ein bisschen ratlos dadurch zurück. So auf der einen Seite diese schweren Themen, die sie da abarbeiten wollen, auf der anderen diese leichte, flockige Musik dazu. Ich weiß nicht so recht, wo die hinwollen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das Thema Alter war mir nicht abgründig genug. Das Thema Angst war mir nicht furchteinflößend genug. Ja, die Musik passt gar nicht zum Thema. Also das ist ein bisschen verwirrend und ratlos lässt mich das Ganze zurück. Ich bin eigentlich so klug als wie zuvor, also bevor ich das Album gehört habe. Das ist nicht gut eigentlich. Ist aber am Ende, glaube ich, die Fans werden es mögen. Und ich habe es dennoch gerne gehört. Also wenn man die Texte mal weglässt, die Musik ist ja ganz okay, kann man einfach so weghören. Hat mir durchaus Freude bereitet. Ich muss aber ganz ehrlich auch sagen, dass ich dieses Album im Laufe dieses Jahres wahrscheinlich nicht mehr hören werde. Leider. Ja. Das kann man auch dazu sagen. Na gut. Jetzt müssen wir dieses Album natürlich auch bewerten. Es ist ja im Jahre 2025 erschienen zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung. Also wollen wir es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, das läuft. Ganz gemütlich.
Ja. Dem schließe ich mich unumwunden an. Das ist ein okayes Album. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, wo es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz kohärent ist, aber gut, ist dann halt so, ist nicht schlimm, tut nicht weh, vielleicht ist das Problem, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein okayes Album. Also wir haben gehört The Human Fear von Franz Ferdinand und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
Und von dem Album, was sich nicht so viel traut, kommen wir zu einem Album, was sich sehr viel traut, was allerdings auch schon im letzten Jahr erschienen ist. Das ist so ein bisschen mein Mitbringsel aus dem letzten Jahr. Wir sprechen über Avalanche Kaito und das Album Teletakum. Teletakum, ich werde es nie verstehen. Ich weiß noch nicht mal, welche Sprache es ist. Aber es ist ein hervorragendes Album.
Burkina Faso oder so?
Ja, da würde ich auch nicht im Leben auch nur nah dran kommen, wie das klingen soll. Also, da kann ich nicht mal was aus der Sprachfamilie.
Nee, ich auch nicht.
Also, keine Ahnung. Von daher, es sei mir hoffentlich verziehen. Aber wir können zumindest über die Menschen und die Musik sprechen. Avalanche Kaito ist ein Trio aus sehr unterschiedlichen Nationalitäten. Da ist einmal Kaito, der Namensgebende, Kaito Uwense, den ich wahrscheinlich auch falsch ausspreche. Eben ein burkinischer Griot, was ich wahrscheinlich auch falsch ausspreche. Es ist so eine Art musikalischer Geschichtenerzähler. Und dem belgischen Gitarristen Nico Gitto. Oder Gito, tja, Belgisch kann ich nämlich auch nicht. Ja. Und dann haben wir noch einen französischen Schlagzeuger und Produzenten, der heißt Benjamin Chaval. So, also 3 ganz unterschiedliche Nationalitäten, wobei die Belgier und Franzosen sind noch nebenan, aber sie können einiges zusammen. Denn sie verbinden jetzt auch musikalisch einmal westafrikanische Folktraditionen, auf der anderen Seite eben diesen Avantgarde-Punk und eine Menge Elektronik. Das ist eine sehr spannende Mischung. Dabei kommen Sachen bei raus, die die meisten von euch und uns wahrscheinlich vorher so noch nicht gehört haben. Und Teletecum ist auch schon ihr zweites Album, wurde damals am 12. April 2024 veröffentlicht, ist also bald schon ein Dreivierteljahr alt. Aber einfach zu spannend, um es gar nicht mehr besprochen zu haben in dieser Sendung. Wie hast du es gehört?
Ja, ein Album, was in diese Sendung passt wie nur irgendwas. Also zunächst mal weiß diese Band, wie sie mit jedem Stück eine große Bandbreite von Genres abdecken können. Das geht schon in den ersten Augenblicken dieses Albums los, dass eine Vielfalt an Einflüssen zu erkennen. Borgo eröffnet ja dieses Album mit einer 8,5-minütigen Fahrt mit Hilfe von Klangspiralen durchzogen von Rufen, Flötenschreien, fremden Akkorden und unfassbar elaborierter Perkussion. Es ist quasi eine Einführung in die vielen Schichten dieses Albums. Es gibt den Ton vor. Und man bekommt schon mal eine Ahnung von dem, was da so auf einen zukommt. Die elektroakustischen Dinge auf diesem Album, wie sie hier von dieser Band zu hören sind, sind der Stoff, aus dem die Avantgarde-Träume gemacht sind, muss man ganz ehrlich sagen. Dieses Album ist ein herrlicher Mix aus Klangtechnologien der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wie schon im ersten Song des Albums erahnt man, weiß man von Anfang bis Ende nie so recht, wohin die musikalische Reise als nächstes geht. Manche Stücke muten an, als würde Frank Zappa plötzlich Metal machen wollen. Gitarren sind so schneidend, als prallten die Töne immer wieder von so einer Metallwand ab. Die Drums sind unerbittlich hart und die Flöten geben einem den Rest, den es noch brauchte, um komplett aus der Bahn geworfen zu werden. Es ist fantastisch. Alles ist elektrisiert von einer Energie, deren Quelle wohl darauf zurückzuführen ist, dass diese drei Musiker scheinbar am Rande der Kompatibilität leben, weil die so aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Nichts auf diesem Album ist bequem oder angenehm, aber nicht auf eine unangenehme Art, sondern auf eine angenehme Art, weil es einen fordert. Und es gibt ja Leute, die ihre Platten nach Genres sortieren, habe ich mal gehört, dass es die gibt, und das könnt ihr auf diesem Album komplett vergessen. Wenn es einen Beweis dafür gebraucht hätte, dass das Blödsinn ist, dann ist es dieses Album. Das ist wirklich, was es natürlich total spannend macht. Es ist ein herrliches Klangwirrwarr, die Musik ist packend, kompromisslos, fesselnd, verstörend und verwirrend zugleich. Die Produktion hingegen ist ausgewogen und sehr gut ausbalanciert. Passt nicht zusammen? Doch, passt zusammen. Müsst ihr hören. Ist einfach so. Es ist wieder so ein Album, was es verdient, gehört und erkundet zu werden. Es ist die Art und Weise, wie die Stücke in der seltsamen und wundersamen musikalischen Zusammenstellung irgendwie zusammenkommen, die dieses Album zu einer faszinierenden Geschichte machen, und dieses Album unterscheidet sich von allem, was wir bis jetzt hörten. Hier geht's von Industrial bis zu Avantgarde. Hier ist wirklich alles drin. Das ist futuristischer Industrial Avantgarde Folk Dadaismus Rock. Das ist, was es ist. Toll. Großartig.
Indeed, großartig. Hervorragend. Weißt du, was ich an diesem Album am meisten mag? Dass es so energetisch und lebendig ist. Ich finde, das hat etwas von einer Live-Aufführung. Ich würde auch glauben, wenn sie mir erzählen würden, sie hätten das in einem Take einfach live aufgenommen. Weil das klingt so, obwohl das so toll produziert und so durchdacht ist am Ende, wenn man es oft genug gehört hat, aber es ist einfach so nah und so lebendig. Das ist wirklich das, finde ich, das am besten passende Wort. Man hat das Gefühl, da tanzt einer mir vor der Nase rum mit seiner Flöte. Das ist einfach, weiß ich nicht, sehr, es lädt einen irgendwie auf. Vielleicht ist das. Es gibt einem ja auch Energie. Es ist nicht nur anstrengend, das sicherlich beim ersten Hören auf jeden Fall, oder für jemanden mit nicht so ganz avantgardistisch ambitionierten Ohren wie uns. Aber wenn man sich darauf einlässt, bekommt man eine Menge zurück. Man bekommt so viele bisher ungehörte Dinge, dass es eine Freude ist.
Mhm. Stimmt.
Ja, habe ich sehr genossen. Deswegen musste das unbedingt mit rübergezogen werden. Das war ein echtes Fundstück.
Ja, schade, dass wir es im letzten Jahr nicht gehört haben.
Ja, das hätte Album des Jahres Potenzial gehabt für mich.
Auf jeden Fall.
Das war schon.
Auf jeden Fall. Das geht mir ähnlich. So können wir es leider nicht bewerten, weil es im letzten Jahr schon erschienen ist. Aber gut, so ist es manchmal.
Richtig, so ist es. Dafür könnt ihr es aber hören.
Oh ja.
Avalanche Kaito, Kaito mit K geschrieben. Am besten direkt ab in euren Streamingdienst der Wahl oder bei Bandcamp. Direkt hören und kaufen. Dann werdet ihr auch glücklich mit diesem herrlichen Album.
Ja.
Also, wir haben gehört, Avalanche Kaito, und das Album heißt Teletecum. Sehr schön. Teletakum. Eine Wohltat. Und damit kommen wir zu unserem berüchtigten Open Mic Rubrik, wo wir irgendeinen Quatsch erzählen und am Ende die Welt retten. Hm. Ist ungefähr eine gute Zusammenfassung, oder?
Ja, absolut. Das ist lange her, dass wir die Welt gerettet haben. Das ist November letzten Jahres gewesen, dass wir zuletzt die Welt gerettet haben.
Ja, vielleicht ist die Welt deswegen so aus, noch weiter aus dem Ruder gelaufen in der Zwischenzeit.
So. Nämlich.
Wir haben nicht genug Quatsch in die Welt geblasen. Aber genau darum soll es auch ein bisschen gehen. In Österreich ist kürzlich die Brandmauer gefallen, wie man so schön und schlecht sagt. Bei uns steht sie so gerade eben noch, aber die Möglichkeit einer Koalition zwischen CDU und AfD wird immer intensiver diskutiert. Ich finde es fürchterlich. Und auch wenn der gute Herr Merz noch betont oder mehrmals betonte, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD ja ausgeschlossen sei und sogar sein eigenes Schicksal als Parteivorsitzender an eben diese Brandmauer knüpft, sind wir alle nicht so sicher, wie lange das hält, glaube ich. Und trotz dieser kleinen Position zeigen die Umfragen, dass 45% der CDU-Mitglieder sich aktuell eine Zusammenarbeit mit der AfD, dass sie die nicht vollständig ausschließen würden. Mhm. Das ist ein sehr trauriges Zeugnis. Die Nachricht ist von heute. Mhm. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und in aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl liegt die CDU-CSU bei etwa 30,4%, gefolgt von der AfD mit 19,9%. Das ist, glaube ich, hatten wir auch noch nie. Definitiv nicht in meiner Lebzeit. Dann haben wir noch eine Alice Weidel, die jetzt einstimmig zur Kanzlerkandidatin gewählt wurde, die auch sehr ambitioniert ist. Nun, was machen wir daraus? Ich weiß nicht, ich bin einfach nur noch verzweifelt, wo es da hingehen kann und frage mich, in welches Land man noch auswandern kann. oder ob wir das noch drehen können, weil die Bundestagswahl ist schon am 23. Februar.
Ja, also zunächst einmal darf man ja nie vergessen, dass die Zukunft offen ist. Wir wissen ja bis jetzt überhaupt noch nicht, wie die Wahl ausgeht. Ne? Also diese ganzen Prognosen sind ja schön und gut, aber am Ende des Tages weiß niemand, wie diese Wahl ausgehen wird. Das ist das eine. Im Moment ist ganz klar, dass sich der Kanzlerkandidat Merz nicht erlauben kann, mit der AfD irgendwas anzufangen. Völlig klar. Das wäre der Tod der CDU. Also es mag ja sein, dass 45% der CDU Wähler oder war das Mitglieder?
Mitglieder.
Ja. Mag ja sein, dass 45% der CDU-Mitglieder das gerne oder das sich vorstellen könnten. Großteile der Bevölkerung können das mit Sicherheit nicht. Und vor allem die Grüne und SPD wählen und natürlich auch Teile, die CDU wählen. Das dürfte immer noch eine große Mehrheit sein. Das weiß Merz. Merz will Kanzler werden. Ja. Interessanterweise wird er wahrscheinlich im März sogar Kanzler. Das ist Ironie des Schicksals. Naja, vielleicht. Wer weiß es nicht. Vielleicht. Sollte er es werden, er kann mit der AfD auf gar keinen Fall in irgendeiner Form und Art und Weise koalieren. Er hat ja jetzt schon jegliche Zusammenarbeit insofern ausgeschlossen, als dass er ja sich deswegen auch nicht hingestellt hat und gesagt hat, ich mache hier jetzt so ein konstruktives Misstrauensvotum, was ja bedeutet hätte, nicht nur, dass Olaf Scholz die Vertrauensfrage gestellt hätte, sondern dass er, Friedrich Merz, die Vertrauensfrage gestellt hätte, sozusagen in Anführungszeichen, indem er hergegangen wäre und dem Kanzler das Misstrauen ausgesprochen hätte und ihn sich selber zur Wahl gestellt hätte, dann hätte die AfD ihn mit Sicherheit mitgewählt, aber das hätte er nicht gewollt. Weil das wäre nicht durchgegangen in der Bevölkerung. Soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Das weiß er auch, weil er Kanzler werden will. Und das hält natürlich Merz zumindest auf jeden Fall von diesem Unsinn ab. Der hat wahrscheinlich jetzt im Moment eher das Problem, dass Leute wie Söder oder Lindemann, wie heißt der da? Der Generalsekretär der CDU?
ja, genau. Ich und Namen, ne?
Der heißt irgendwas mit Linden. Ja, wie auch immer.
Der heißt Lindemann, ja doch, genau. Wie der Rammstein-Typ. Ja.
Die beiden werden ihn wahrscheinlich im Moment gerade eher in den Wahnsinn treiben, weil, nochmal, der will Kanzler werden, da kann er sowas nicht gebrauchen. Solche komischen Sachen, ne? Und warum kann er das nicht gebrauchen? Weil er ja auch jetzt zurückgerudert ist auch schon. Die CDU hat während der Ampelkoalition gesagt, dass diese Wärmepumpengeschichte eine absolute Vollkatastrophe ist. Jetzt stellt er sich hin und sagt, ja nein, also die Wärmepumpen sind total gut und wichtig. Das ist müssen wir machen, das ist wichtig für die Zukunft. Ich übersetze das mal kurz. Herr Habeck, kommen Sie mal her. wir beide. Ne? Das heißt das. So, das heißt, der muss, es geht gar nicht anders. Da kann Söder sich auf den Kopf stellen und Fliegen fangen und mit den Füßen wackeln. Es geht nicht anders. Im Zweifel wird auch mit den Grünen koaliert. Ob diesem bayerischen Heini das nun passt oder nicht. Ich weiß auch gar nicht, was der sich in die Bundespolitik einmischt. Die SSW geht doch auch nicht her, oder der SSW hier oben geht doch auch nicht her und stellt irgendwelche Ansprüche und erzählt der CDU, mit wem sie zu koalieren haben oder nicht. Diese kleine Regionalpartei aus Bayern, was will die überhaupt? Der soll da unten in Bayern Ministerpräsident sein und da sein Land regeln. Der hat doch mit der Bundespolitik überhaupt nichts zu tun. Das ist ja furchtbar, was diese kleine Regionalpartei meint, für Ansprüche stellen zu können und irgendwelche Sachen ausschließt. Wo kommen wir denn da hin? Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie das versuchen. Die glauben ja immer, Gott weiß, wie wichtig sie sind. Also das muss man dann nochmal gucken. Ne? Es gab ja auch schon Phasen in der Union, wo die CDU gesagt hat, ganz ehrlich, so langsam reicht es uns hier aber mal. Wir können auch alleine. Also was sie theoretisch ja auch könnten, weil bundesweit hat die CSU gerade mal 5%. Ne?
Ja.
Darf man ja nicht vergessen. Also gut. Es ist ja ganz klar, wenn alles so läuft, wie im Moment prognostiziert, was wie gesagt nicht heißt, dass es so kommt, sondern dass es so kommen könnte. Wenn es so kommt, wie jetzt im Moment alle prognostizieren, dann heißt das für die CDU entweder Rot-Grün, Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot oder Schwarz-Rot-Grün. Je nachdem, wie sich da die Verhältnisse so. Und das wissen auch alle. Insofern, im Moment, jetzt in dieser Wahl, besteht da noch keine Gefahr. So, jetzt nehmen wir mal an, Merz würde sich etablieren als Bundeskanzler, nehmen wir mal an. Dann besteht die Gefahr gar nicht. Weil dann braucht er das nämlich nicht.
Oh Gott, dann müssen wir dem auch noch Glück wünschen. Aber ja, du hast natürlich recht. Dann
no? Wenn er so eine Art Angela Kohl wird.
Ja, ist wahrscheinlich eine gute Strategie.
Aus seiner Sicht, er muss ja alle mitnehmen. Er muss ja auch uns beide irgendwie überzeugen am Ende des Tages, auch wenn wir ihn nicht wählen. Aber wenn er Kanzler wird, dann ist er ja Kanzler von allen und nicht nur von den CDU-WählerInnen. Und das weiß er auch ganz genau. Der weiß auch ganz genau, dass all die ganzen Förderungen, die die CDU jetzt stellt, im Leben nicht durchkommen. Ja? Also das ist ja völlig klar. Je nachdem, wie sich dann diese ganze Geschichte wieder entwickelt. Es kann auch sein, dass Merz nicht Bundeskanzler wird, sondern dass Robert Habeck auf einmal die meisten Stimmen bekommt. Was weiß ich? Weil die CDU, weiß nicht, vielleicht irgendein Skandal oder whatever. Man weiß es nicht. Es geht ja von einem Tag auf den anderen im Moment so. Es kann ja sein, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert und dann haben wir auf einmal eine grünen Bundeskanzler. Wäre auch witzig.
Da hätte ich ja irgendwie gar nichts gegen. Oder zumindest würde ich es gerne mal sehen.
Ja.
Vor allem ohne eine FDP in der Regierung.
Oh ja, bitte.
Schöne Kombination. Der, ich meine, er ist ja halt auch, glaube ich, ein vernünftiger Mensch.
Ja.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass also auch ein Merz und ein Habeck ordentlich zusammenarbeiten können. Dafür
glaub
sind sie ordnungsbewusst genug, sage ich mal, oder auch sich genug bewusst der Institutionen oder Institutionen, die sie dann repräsentieren. Also das ist...
Das glaube ich auch.
Den traue ich das durchaus.
Ich glaube tatsächlich, dass Schwarz-Grün, wenn es denn so kommen sollte, ich glaube tatsächlich, dass Merz und Habeck besser zusammenarbeiten könnten als Scholz, Habeck und Lindner. Tatsächlich, glaube ich. Da bin ich relativ sicher. Also insofern, wenn alles so, egal wie es kommt, am Ende des Tages wird es eine Regierung mit CDU-Beteiligung geben, vielleicht, wahrscheinlich sogar. Es sei denn, die SPD rafft sich irgendwie noch. Keine Ahnung, kann man auch nicht wissen. Aber im Moment scheint es zumindest so, als wäre es so, als würde es so kommen. Nicht wahr? Im Moment sehe ich also diese Gefahr noch nicht. Wie das dauerhaft ist, kann ich nicht sagen. Und in Österreich, das muss man vielleicht auch dazu sagen, die FPÖ, um die es ja hier geht, hat eine wesentlich längere Tradition in Österreich als die AfD hier in Deutschland. Also die FPÖ in Österreich, die gibt es seit den 90ern, glaube ich, und die ist auch schon seit den 90ern erfolgreich. Da drunten. Warum nun die Österreicher ausgerechnet so empfänglich sind, dafür weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich kenne mich da zu wenig aus in der politischen Landschaft da in Österreich, als dass ich da irgendwie mir eine Meinung erlauben könnte. Es ist im Moment so, dass die jetzt da die Mehrheit haben. Ne? Soweit ich das verstanden habe, stellen die jetzt auch den Kanzler demnächst. Ja, das darf natürlich nicht passieren.
Ja.
Das ist klar. So, wenn wir jetzt nochmal mit blauem Auge davonkommen, dann ist das Erste, was die neue Bundesregierung machen muss, meiner Meinung nach, vor allem anderen, dafür zu sorgen, dass diese Partei nicht noch stärker wird. Und das macht man nicht, indem man ihnen nachquasselt, indem man ihre Forderungen übernimmt, sondern das macht man, indem man das genau nicht macht, indem man demokratisch auftritt. Nicht wahr? Indem man ihnen den Boden wegzieht. Das ist halt ein bisschen schade, das ist mit der CDU nicht zu machen, aber eine Möglichkeit wäre das bedingungslose Grundeinkommen. Da würde man ihm ganz viel Boden entziehen. Man muss einfach wieder mehr Bildung in die Menschen reinkriegen. Und die humanistische Breite wird in den Schulen mittlerweile komplett vernachlässigt, weil diese sogenannten MINT-Fächer mittlerweile so wichtig sind. Das ist alles schön und gut, aber das hilft uns dauerhaft nicht weiter, weil die Sozialkompetenzen fehlen, was natürlich eigentlich auch vom Elternhaus mitgegeben werden sollte. Aber gut, es nützt nichts, wenn in der Schule die humanistische Breite nicht mehr vorhanden ist. Das bringt nichts, wenn du nur noch von morgens bis abends irgendwelche naturwissenschaftlichen Sachen machst. Das mag für den Arbeitsmarkt total toll sein, aber du wärst selber ja kein besserer Mensch davon.
Ja, die Kombination macht es halt, ne? Oder genau. Hat es eine ganze Weile lang gemacht. Ich fürchte, Bildung allein wird es nicht tun, weil die Menschen sich natürlich Sicherheit wünschen, die jetzt nicht einfach kommt, weil man eine bessere kulturelle und politische Bildung erfährt. Aber, also hoffentlich auch ein bisschen, aber wenn eine neue Regierung dafür sorgen kann, dass die Leute sich wieder sicher fühlen und die Sachen der letzten Jahre abhaken können, erstmal kurz wegstecken und sich um was anderes kümmern. Ich glaube, das wäre so Punkt Nummer eins, um den ich mich kümmern würde als neuer Kanzler.
Ja, schon. Das heißt aber dann nicht, dass du wieder irgendwelche Innenminister initiierst und installierst, da die irgendwelche Sheriffs sind und meinen da irgendwie.
Nee, genau. Ne?
Genau, das hilft nämlich auch nichts. Ganz im Gegenteil, das führt zu weiterer Verunsicherung von der Bevölkerung.
Genau.
Weil dann fühlen die sich ja wieder angegriffen, in diesem Fall vom Staat.
Ja.
Das verunsichert sie nur noch mehr. Also, das ist echt nicht ganz einfach. Dass denen das Gefühl der Sicherheit geben, wer das konnte, war Merkel. Die konnte das.
Die hat gut vermittelt,
dass
hier doch alles läuft.
Genau.
Wir haben doch genug.
Ja, genau.
Ich glaube auch, das ist eine. Da muss ich dran denken, das ist so die einzige Art von Nationalismus, die ich gut fände und die wir vielleicht gerade gebrauchen können, wenn man die etwas sicherer umsetzen kann, ohne der vielen schlechten Arten von Nationalismus Boden zu geben. Nämlich zu sagen, uns geht es richtig gut hier. Das Land ist toll, unsere Werte sind toll. Und da drüben in den USA bedroht und von der anderen Seite auch, werden hier massiv Sachen bedroht, die wir uns hart erkämpft haben. Und sich, weiß nicht, ob wir das können, aber versuchen, sich auch mit den anderen, mit vielen anderen demokratischen, gerne auch europäischen Ländern zusammenzuhalten gegen diese Mächte, die so fundamental bedrohen, was uns jeden Tag das Leben so einfach und kuschelig macht.
Ja.
Weiß nicht, ob wir das können. Da ist eine Menge Rednertum und ein paar Dinge, die passieren müssen, sicherlich nötig. Aber das würde ich gerne sehen, glaube ich.
Ja.
Weil das Sicherheit vermittelt und weil das in ganz vielen Themen auf die richtige Bahn lenken würde. Sei es Migrationspolitik, sei es auch sowas wie Steuerpolitik in gesellschaftspolitische Sachen. Dass wir einfach gerne Deutsche sind in dem Sinne von, wir mögen das auch teilen. Wir möchten das auch verteilen. So. Und das verteidigen. Das wäre schön, glaube ich.
Ja, ist eher ein Patriotismus dann so ein
Ja, genau, stimmt. Ich habe das völlig falsche Wort benutzt. Ja, genau. Ja. Das wäre eine positive Art von Patriotismus. Stimmt, Nationalismus würde ja heißen, wir heben uns über die anderen.
Ja, genau.
Das nicht. Obwohl, ja, ein bisschen, aber genau. Patriotismus, einfach dieses Stolzsein, dieses aber gleichzeitig einladend sein. Nicht die anderen ausgrenzen, sondern sagen, was macht ihr da für einen Kack? Wir wollen das behalten, uns geht's gut. Guckt uns an, wir können Wirtschaft, wir können, keine Ahnung, zufriedene Menschen.
Ja, dieses Gefühl fehlt im Moment halt gerade, ne? Genau.
Soziale Gerechtigkeit.
Ja, genau. das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja wirklich, was jetzt nicht passieren darf, ist genau dieser Punkt, dass die Mehrheit der Bevölkerung das Gefühl hat, dass die Reichen wieder noch mehr Geld kriegen.
Ja.
Das geht halt auch nicht. Das ist genau der Punkt, der nicht passieren darf. Es darf nicht passieren, dass die BürgergeldempfängerInnen jetzt am Nasenring durch die Manege gezogen werden und die Menschen, die geerbt haben, nicht. Oder überhaupt am liebsten beide nicht, aber egal. Also das funktioniert so nicht, das geht nicht. Ja? Das Bürgergeld ist nicht schuld an irgendetwas, auch wenn die CDU das gerne so hätte. Das ist Quatsch, kompletter Blödsinn. Damit verunsicherst du die Bevölkerung wieder nur mit so einem Unsinn. Also du hast schon recht, du musst ein positives Bild malen, ein positiveres Bild vor allem erstmal wieder. Was du nach außen trägst. Das finde ich tatsächlich auch ganz gut. Ja, das gefällt mir ganz gut. Das ist gar nicht mehr so verkehrt. Das kann man so machen. Ja. Durchaus. Und man es dann auch noch untermauert mit guten politischen Entscheidungen.
Genau.
Dann ist es ja gut. Und das ist ja der Punkt. Wenn die Leute das Gefühl haben, dass da oben was passiert, was gut für sie ist, dann wird es die AfD auch nicht mehr lange geben.
Mhm. Ganz genau. Ich glaube, das ist einer der wenigen Wege, die wirklich loszuwerden. Wir wieder wissen, wie gut es uns geht.
Ja. Ja. Und wir müssen aufhören, Menschen hinter uns zu lassen. Ja. Wenn wir was gelernt haben aus den letzten Jahren, dass wir nicht einfach immer nur irgendwas machen können, des Machenwillens. Also, dass wir einfach nur irgendwelche Entscheidungen treffen, die für ganz wenige Leute total cool und gut und wichtig sind, aber vergessen dabei, die anderen dabei mitzunehmen. Dann haben wir nämlich das nächste Problem. Das geht halt auch nicht. Es fühlen sich zu viele Menschen zurückgelassen. Und dieses Gefühl ist nicht gut, weil dann suchen die sich eben Leute, die denen sagen, wir lassen dich nicht zurück. Das ist so.
Ja.
Wir waren da zu lange zu arrogant alle. Da müssen wir wieder mehr drauf achten, mehr drauf eingehen. Das wäre wichtig. Wir müssen die Leute einladen. Das wäre auch wichtig, dass diese Bundesregierung die Leute einlädt, mitzumachen an dieser Demokratie.
Richtig.
Das wäre auch ein Programmpunkt, der mir noch ganz wichtig wäre.
Ja. Und das ein oder andere Gesetz gegen Falschinformationen im Internet hätte ich jetzt auch
unbedingt
gerne, aber das ist ein anderes Thema.
Unbedingt. Jetzt gerade, wo Meta eben, ne, Facebook und Instagram eben jetzt sagen, so, nö, machen wir nicht mehr, alles das, ist es umso wichtiger, dass die das hier in Deutschland doch machen müssen.
Mhm.
Da muss es Gesetze für geben, oder zumindest in Europa, oder wie man das auch immer macht,
ja,
ist völlig
egal. Ja, eben, gerne in der EU.
Ja, in der EU, genau. Das wäre schon ganz wichtig, nicht? Das wäre eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja, das wäre auch gut. Auf jeden Fall. Ja, da fallen mir sowieso einige Dinge ein, die weg müssten. In dem Bereich. Weil das natürlich auch ein Riesenproblem ist, weil das befeuert natürlich diese ganze Geschichte. Die Menschen sind halt im Moment, wir befinden uns gerade in einer Phase der Emotionalisierung. Das heißt, jeder ist versucht, in irgendeiner Form die Panik hochzuhalten. Auf welcher Ebene auch immer. Das sind die Wetter-Apps, die uns die ganze Zeit erzählen, dass ganz schlimmes Wetter ist. Und wenn es auch nur minus oder 0 Grad sind, amtliche Warnung vor Frost. So, nicht wahr? Amtliche Warnung vor Dauerregen, amtliche Warnung vor Wind, wenn es 40 Kilometer Windböen gibt oder irgendwie so. So Sachen halt. Du willst immer die Panik hochhalten. Das machen die ja nicht, um zu warnen. Das machen die, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und so ist das mit allem. Die YouTuber machen die Sachen, die sie machen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und dazu musst du das Interesse der Leute wecken. Und das wächst du am besten mit Ängsten. Und davon profitiert die AfD natürlich ganz gewaltig. Nichts kann sie besser gebrauchen als Ängste. Also die Social-Media-Kanäle, die tragen ihriges dazu bei. Das kommt ja auch noch dazu. Also da brauchen wir auch ein paar Maßregelungen. Das Internet ist ja kein rechtsfreier Raum, das sagen wir jetzt auch schon seit Jahrzehnten. Und viele sagen das seit Jahrzehnten. Ja, das
sagen wir wirklich seit Jahrzehnten.
Ja. Aber wir müssen das wirklich jetzt mal begreifen. Wir brauchen Gesetze in diesem Internet. Auch da darf niemand beleidigt werden. Auch da dürfen nicht irgendwelche blödsinnigen Nachrichten verteilt werden, die schlicht nicht stimmen. Gerade jetzt, wo die AI, also aka die KI, immer stärker wird. Nicht wahr? Also das muss auch so ein Ding, wo sich die neue Regierung auch mal drum kümmern muss. Das ist ganz, ganz wichtig und essentiell. welche Regierung das auch immer sein wird. Auch ganz wichtig, lasst euch nicht vom Wählen abhalten, weil ihr glaubt, das Ergebnis steht schon fest. Das ist Blödsinn. Das ist Quatsch. Das Ergebnis steht nicht fest. Niemand weiß, wie diese Wahl ausgehen wird.
Ja.
Lasst euch keinen Blödsinn erzählen. Es lohnt sich immer zu wählen. Nicht wahr? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und ansonsten, wenn mir noch irgendeiner was von Revolution erzählt, ne? Also das ist nämlich auch wieder so ein Ding, wo ich mich wirklich frage, sag mal, haben die eigentlich den Knall nicht gehört? Wir sind ein Land, denen es mit am besten geht auf dieser Welt. Und dann wollen die, dass es uns noch besser geht. Das ist im Verhältnis zum Rest der Welt fast schon asozial. Und an Überheblichkeit und Menschenverachtung überhaupt nicht zu überbieten eigentlich. Finde ich. Warum soll es uns jetzt noch besser gehen? Uns geht's schon verdammt gut. Das muss man den Menschen auch mal wieder sagen, wie gut es uns hier geht. Hast du ja gerade schon gesagt. Mhm. Nicht wahr? Wenn man sich mal den Rest der Welt anguckt, dann geht's uns so dermaßen gut, das tut schon weh. Deswegen will ich hier nichts von Revolution hören oder irgend so Blödsinn. Also das fehlt mir gerade noch in meiner Raupensammlung. Ja, aber ist schon richtig. Wir müssen das Ganze wieder ein bisschen positiver malen.
Mhm.
Die ganze Geschichte. Aber wir müssen auch dann, wie sagt man, liefern. Ja, also die Bundesregierung kann ja nicht nur positive Dinge malen, sie muss dann auch liefern. Sie muss dann auch Dinge tun, wo die Menschen sagen, yeah, genau so. Und zwar nicht nur die kleinen 5%, die das dann betrifft, sondern eine Menge Leute. Dann kriegt man das auch hin. Und dann wird die AfD sich von alleine erledigen.
Tja, das ist die Hoffnung.
Ja. Wenn die Leute keine Angst mehr haben, dann gibt es keine Grundlage mehr für die AfD. Der einzige Grund, warum es die AfD gibt, ist Angst. Tja. Und niemals hatten die Menschen so viel Angst wie heute. Teilweise sogar berechtigte Angst. Wenn man sich so das Weltgeschehen anguckt. Aber hier in Deutschland sind die Ängste teilweise zum großen Teil total surreal. Und fiktiv. Die werden geschaffen. Die werden gemacht. Die sind nicht da. Die werden geschaffen. Durch diese ewige Emotionalisierung, durch diese ewige Panikmache.
Mhm.
Und davon müssen wir runter. Das ist alles nicht so einfach.
Nee, einfach wird das nicht. Das ist wahr. Aber wir haben eindeutig wieder das.
Wir haben seit langer Zeit mal wieder die Welt gerettet. Hey!
Oh, wer hat uns auf die Welt losgelassen? Gut, das heißt, da kann man ja nur noch eins sagen.
Ja.
Nämlich Bier.
Bier! Wir werden verkosten diesmal ein Hefeweißbier von Oettinger. Die Oettinger Brauerei GmbH ist tatsächlich eine deutsche Brauereigruppe. Wer hätte es gedacht, mit bundesweit 3 Standorten. Neben der Zentrale in der schwäbischen Kleinstadt Oettingen in Bayern, das ist irgendwo zwischen Stuttgart und Nürnberg, wird es noch in Mönchengladbach und Braunschweig gebraut. Gehört zu den großen deutschen Brauereigruppen, ist aber im Familienunternehmen, produziert seine eigene Marke Oettinger, die wir hier vor uns haben, sowie Handelsmarken für Supermärkte. Und das kann natürlich sein, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass Paderborn abgelöst wurde durch Oettinger. Und vielleicht hat Oettinger sich selbst abgelöst, indem sie jetzt neue Markennamen in die Supermärkte eingeführt hat. Damit neu ist ja wichtig, damit die Leute kaufen und so, ne?
Mhm.
Es muss ja immer was Spannendes Neues geben. In diesem Fall haben wir es zu tun mit einer Stammwürze von 12 Grad Plato. Wir haben einen Alkoholgehalt von 4,9 Alkoholvolumenprozenten. Hopfenbittere weiß ich nicht. Zutaten: Brauwasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfenextrakt und Hefe. So, und nun öffnen wir das Ganze mal. Oh, eine Menge Entspannungsverdampfung. So, gießen wir das Ganze mal langsam ins Glas.
Das ist beinahe nicht mehr Bernstein, muss man ja sagen. Das ist eine sehr schöne Schaumkrone, finde ich. Also ich habe auch wieder zu viel Schaum, weil ich immer zu doof bin zu schütten. Aber ja, deswegen habe ich so viel Schaum. Ich war zu schnell.
So. Oh, das sieht schön aus. Ah. Ja, schöner Schaum. Sehr feinporig, ne?
Mhm, genau. Das finde ich mal gut, wenn er so schon formstabil ist.
So, mal gucken. Oh ja, ist schon trüb.
Ja.
Doch, doch, ist ein Weizen. Ja, wie gesagt, feinporiger Schaum. Und ich würde sagen, das ist, ja, Bernstein halt. Schöner Bernstein. Ja, das ist schon sehr trüb.
Mhm.
Ja, da wollen wir verrichten, oder?
Oh ja. Also ich habe schon eine Menge Banane hier.
Ich auch.
Um mich rum. Aber durchaus auch ein klein bisschen würzig.
Mhm. Apfelsinig, gerstig, weiß ich nicht, so, na, wie heißt denn das? Mhm. Getreidig, genau.
Ja.
Sondern ich habe sogar einen Hauch Rauch.
Interessant, ja. Ich habe gerade an irgendwie Brot gedacht.
Ah. So ein
Steinofenbrot irgendwie. Vielleicht ist das.
Ja, finde ich verwandt. Richtig gut. Finde ich viel besser als Rauch. Du hast recht.
Das ist schon eigentlich ganz nett. Es ist halt insgesamt nicht so viel los. Aber es ist alles, sind alles angenehme Noten.
Durchaus, ja.
Keine Überraschung, aber.
Das ist jetzt wirklich ein Industriebier.
Ja.
Das da kann man jetzt wirklich ausnahmsweise mal von Industriebier sprechen. Nicht wie unsere ganzen arroganten Craft-Bier-Menschen.
Hipster-Biere hier.
Ja. Genau. Hipster-Biere meinen, wenn irgendwie so eine Brauerei 200 Mitarbeiter hat, dann ist das irgendwie ein Industrieunternehmen. Also Leute, ganz ehrlich, also weiß ich nicht.
Nee. Aber hier, ich meine, für alle, die tatsächlich hinterm Mond leben oder sonst kein Bier trinken, Oettinger ist ja nun wirklich auch bekannt dafür, ne, ja. Dass sie breit verfügbar sind, dass sie günstige Preise haben.
Jo.
Das muss man sich ja auch mal zum Vergleich hier geben.
Das ist auf jeden Fall ein Produkt für die Masse, kann man ruhig so sagen. Ich glaube, da tut man ihnen auch nicht weh. Ja. Das ist in Ordnung, glaube ich. Ja, wollen wir mal probieren. Das
ist offensichtlich erzählt. Oh ja, gerne.
Jo. Ja, dann Prost.
Prost.
Oha.
Okay, spritziger, als ich gedacht habe.
Aber nicht so dünn wie Erdinger. Ui, aber richtig Banane im Nachhall.
Ja.
Ui. Nicht so dünn wie Erdinger.
Nee, muss ich ehrlich sagen. Es ist ja eher so ein bisschen, ja, bananig, würzig, genau. Das kommt schon ganz gut raus. Es tut was.
Das ist wirklich so, ja. Hefig. Apfelsinig. Für den Sommer gut. Hat sogar so eine leichte bittere.
Ja, aber angenehm, ne? Ganz
ja, mild. Total angenehm. Ich bin entsetzlicherweise total positiv überrascht.
Ich auch. Ich meine, ich habe es, glaube ich, schon öfter getrunken, aber noch nie so bewusst. Das kann was auf jeden Fall. Das ist schön.
Ja.
Vor allem auch. Wow, schauen wir doch mal, was das Ganze kostet hier.
Das ist ja Banane pur im Nachhall, ey.
Ja, das ist wirklich viel.
Das ist ja Wahnsinn.
Aber schön, das klingt
ja total so schön.
Für einen Weizen.
Das ist ja entsetzlich. Nein, das ist echt nicht schlecht. Also, wirklich nicht. Da gibt es andere von anderen Brauereien, deren Namen ich schon genannt habe, die finde ich wesentlich schlimmer. Also. Warum die das machen, weiß ich auch nicht. Das ist ja auch ein Familienunternehmen, ne? An einem Standort. Mhm.
Interessant finde ich, wollte eigentlich gerade rausfinden, was denn im Moment so die Flasche kostet hier, Oettinger Hefeweizen. Habe aber direkt gefunden, dass die Brauerei deswegen so günstig ist, weil sie, also das machen sie ganz bewusst, logischerweise, ne? Kann man sich denken, man will natürlich einen breiten Markt haben, aber was macht sie vor allem, indem sie auf Fernsehwerbung verzichtet oder überhaupt auf teure Marketingkampagnen.
Ach.
Auch keine bedruckten Kronkorken produziert.
Nö, sehe ich auch gerade.
Genau. Und den Zwischenhandel umgeht, um das so billig wie möglich zu bekommen, ohne an der Qualität einzubüßen. Finde ich eine spannende Strategie.
Was bedeutet das, dass Aldi das direkt kriegt? Oder?
Genau.
Okay.
Direkt aus der Produktion statt irgendwie über Großhändler.
Ich verstehe. Ja gut, das kannst du dir natürlich auch wieder nur erlauben, wenn du so groß bist, ne?
Ja.
Da sind wir wieder bei Honda, da haben wir neulich schon drüber gesprochen, die halt einfach sagen können, ja Leute, also ganz ehrlich, wir haben ein ganz hervorragendes eine ganz hervorragende Ökobilanz, weil wir produzieren da, wo wir sind, also wo die Leute die haben wollen, die Sachen. Die haben aber auch 93.000 Standorte verteilt über die ganze Welt und produzieren die Motorräder für da, wo sie hinkommen. Mhm. Und auch die Zulieferer, also die ganzen Sachen, die sie dafür brauchen, die kommen auch von da, wo sie produzieren und nicht von woanders. Mhm. Das ist geschickt. Und ist mit Abstand der größte Motorradhersteller der Welt mit 18,4 Millionen im Jahr oder so.
Mhm.
Motorräder. Danach kommt, glaube ich, irgendein indischer Hersteller, der hat dann nur noch 5, irgendwas. Das ist also wahnsinnig viel mehr, was Honda da macht. BMW ist in dieser Liste übrigens gar nicht drin.
Ja, gut.
Ne? Das ist eine kleine Boutique-Schmiede, wenn man so will. Ja. Was die so in Deutschland hier bauen. Mögen sie es noch lange tun?
Ja, dafür sieht man viele. Apropos Preis, Das ist schon beeindruckend, dass man immer noch das tatsächlich dieses Hefeweizen hier bekommt, halbe Liter Flasche für 50 Cent, wenn man möchte.
Oha. Das ist ja, wir wollen hier natürlich nicht zum zu viel Trinken animieren, um Himmels Willen natürlich nicht.
Nein. Ja, aber also, es ist so interessant, was das so ausmachen kann, wenn man das Marketing streicht. Und also.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja, spannend, ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Funktioniert natürlich, wie gesagt, wirklich nur, wenn du so groß bist.
Ja.
Also, aber ja, wenn man die Möglichkeit hat, ist es natürlich cool.
Ich finde es schön, dass sie trotzdem, also das Ding scheint ja trotzdem ein bisschen Charakter zu haben und nicht so ein
total
vom Gesöff zu sein. Das ist gut.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich dieses Blau auf dem Gelb finde. Auf dem Label.
Also in Hinsicht hinsichtlich des Labels könnte man durchaus auch mal doch ein bisschen Marketing.
Ja, machen. Was heißt Marketing?
Insofern, dass man das neu designt, aber.
Ja, vielleicht muss man einfach nur den Hintergrund nicht gelb machen.
Ja.
Oder das Blau einfach in einer anderen Farbe. Oder, nee, Gelb ist sowieso immer eine ganz blöde Farbe, finde ich.
Ja. Da kannst kann man es mehr so ein mitmachen. Bisschen Richtung Beige oder so, dann ist es ein bisschen schicker.
Ja.
Sie haben ja auch unterschiedliche Farben für die unterschiedlichen Produkte.
Mhm. Vielleicht, naja. Ja, Weizen wahrscheinlich wegen des Bernsteinfarbenen, haben sie wahrscheinlich gedacht, ne?
Mhm. Ja.
Denke ich mir so, dass es dahinter steckt irgendwie. Aber mit Gelb kannst du eigentlich viel, das siehst du auch beim BVB.
Ja, nee, schön ist das auch nicht.
Nee, also die Trikots von denen, da denkst du jedes Mal, die haben natürlich jetzt auch ein Talent, das noch schlimmer zu machen, als man es überhaupt machen könnte. Aber, und zwar jedes Jahr noch schlimmer, ist egal. Trotzdem ist die Farbkombi halt, schwarz-gelb ist schwierig. Ist einfach wirklich schwierig. Die haben es auch nicht leicht. Also da ist zum Beispiel, um das Konkurrentprodukt zu nennen, Schalke hat es da wesentlich leichter mit weiß-blau, ne?
Das ist ja ein Königsblau. Schon angenehmer für die Augen.
Total. Die Kombi ist halt auch besser einfach zu machen. Also da kann man mehr mit anstellen. Hertha hat das ja auch und viele Vereine haben das, diese blau-weiße Kombination so. Ne? Das ist dann einfacher. Da kannst du einfacher schöne Sachen mitmachen. Muss man schon ehrlich sagen. Also, aber Gelb ist immer schwierig. Aber soll dem Bier ja keinen Abbruch tun. Das ist ja, das ist echt, also die Nase gefällt mir jetzt auch, wo der Schaum so ein bisschen weg ist. Das ist schon ziemlich okay. Um nicht zu sagen, das ist echt gut.
Ja, ich bin auch mal wieder. Ja, also auf jeden Fall sehr solide. Also wäre definitiv meine Wahl vor dem Erdinger.
Jo.
Muss ich sagen.
Würde ich nicht nein sagen, wenn das in der Gastronomie mir angeboten werden würde, wenn da Oettinger steht, würde ich dann zukünftig sagen, okay, mache ich.
Ja.
Also, das hat einen mega geilen Nachhall, der auch nicht kurz ist. Mal so erwähnt, mal so nebenbei.
Ja, diese Banane, die bleibt.
Das ist echt krass, ne?
Schön.
Habe ich in der Krassheit noch nie gehabt. Das hat also auch noch ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist natürlich nicht so voll wie so ein Unertl oder ein Gutmann oder so. Die haben wir immer noch nicht probiert, müssen wir unbedingt noch machen. Das ist für mich ja das Himalaya des Hefeweizen, ne? Aber das ist wirklich klasse. Das ist nicht so viel schlechter als das, was wir sonst so hier hatten. Muss man mal ehrlich sagen.
Ja, stimmt. Also für den Abstand im Preis ist der Abstand in der Qualität nicht groß genug.
Nee. Das ist es nicht. Also spannend.
Na gut, dann können wir es auch gleich bewerten.
Machen wir mal, bewerten. Ja, also ich bin im Moment bei einer 4,5. Das rundet sich dann zu einer 5 bei mir. Weil ich kann ja jetzt nicht anfangen, nee, tut mir leid, das ist hier Industriebier, jetzt muss ich dem eine 3 geben oder so ein Quatsch.
Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin so positiv überrascht. Ich war direkt bei einer 5, weil, also, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eine 6 und blind getrunken
ist eigentlich schon eine 7. Das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stimmt, das ist schon eine 7. Ja, also eine 5 auf jeden Fall. Ja, da bin ich doch gleich dabei.
Ja, also dann herzlichen Glückwunsch, liebe Oettinger Brauerei. Ihr habt 5 von 7 Punkten bekommen für euer Hefeweißbier von Frau Eichler und von mir. Wunderbar, toll, wirklich, ich bin total platt. Gut. Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Themen.
So ist es. Wir hören The Veils mit Asphodels. Das war auch mal wieder ein Titel. Und dann noch Mirar, die direkt nachgelegt haben am 1.1. Das Album heißt Ascension.
Da freue ich mich drauf.
Und dann, genau, und für alle, die uns im Internet hören, verkosten wir noch ein Barre Winterbier, solange wir
hier runter haben. Endlich noch mal wieder ein Barre. Das ist ja wieder aus Frau Eichlers Heimat, ne?
Genau, aus der Wahlheimat.
Aus der Wahlheimat, genau.
Sag mal. Die können das ja auch.
Habt ihr da unten eigentlich Biere? Also da, wo du herkommst?
Potz wird viel getrunken. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, die kommen etwas auch ein Stück weiter weg.
Okay.
Her?
Okay.
Das war immer so das Bier. Ja, sonst im Ruppert, was trinkt man? Paderborner und Oettinger und Herforder, ne?
Nee, da trinkt man doch Dab. Oder?
Oh ja, Dab auch. Aber das ist schon wieder Richtung Rheinland eher. Ja.
Was? Im Rheinland trinkt man doch keinen Pilz, da trinkt man doch Alt und Kölsch.
Das stimmt auch wieder, dann liege ich falsch. Dab verbinde ich total mit weiter Richtung Westen.
Dab ist doch Dortmunder Aktienbrauerei.
Ja. Tja, müsste man das ja in Dortmund trinken. Ne?
Und in Bochum gibt es ganz leckeres Bier.
Ja, dann
Müssen wir uns nochmal mit beschäftigen.
Decken wir uns mal ein. Genau, ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, empfehlt uns doch mal eure regionalen Lieblingsbiere.
Ja, empfehlt uns mal eure regionalen Lieblingsbiere und empfehlt uns auch direkt bei dieser Gelegenheit weiter.
Genau.
Ne? Das ist auch ganz wichtig. Mehr Sterne bei Spotify wären cool, also noch viel mehr, oder wie man das da nennt, keine Ahnung, was auch immer das ist, davon auf jeden Fall mehr. Genau, empfehlt uns eure regionalen Sachen, das wäre cool. Vielleicht, was wir mal so probieren sollen. Dann kümmern wir uns mal darum. Und wenn ihr mit all diesen ganzen Sachen fertig seid, dann ist die Woche vorbei, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.